Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bonhoff.
Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, und hi, grüß dich Carsten.
Ja, grüß dich Matthias, wir hatten letzte Woche eine UFC Fight Night, wir haben dieses Wochenende eine UFC Fight Night. Worüber wollen wir zuerst sprechen? Wahrscheinlich wie immer über die vergangene Fight Night, ne?
Ich denke, wir sollten den vergangenen Event besprechen. Dein Liebling Curtis Blaydes hat ja gekämpft. Und ja, ich bin gespannt, deine Meinung zu hören zu diesem Ereignis, zu diesem Kampf. Wie fandest du seine Leistung?
Naja, auf der einen Seite natürlich gut. Curtis Blaydes hat mal wieder sein starkes Ground Game gezeigt, sein Wrestling gezeigt, auch direkt zu Beginn des Kampfes schon gezeigt, wie er diesen Kampf führen möchte. Das Problem ist aber natürlich auf der anderen Seite, dass das, also was heißt Problem, ja, es ist halt ein Arbeitssieg, mehr oder weniger. Ne? Es war für die Zuschauer nicht der spannendste Kampf aller Zeiten. Ne? Wie siehst du das?
Ja, er hat natürlich gewonnen, er hat sein Ding durchgezogen, aber ich war schon ein klein bisschen enttäuscht, weil er halt im Vorfeld mehr versprochen hat und auch ein Dana White hat ja dann sein Statement dazu gegeben, war da auch nicht so angetan von. Ich fand auch, dass Volkov das gar nicht so schlecht gemacht hat. Ich finde, er hat eigentlich gut mithalten können. Und was mich auch begeistert hat, war die Kondition von Volkov. Obwohl der Kampf ja mehr oder weniger die ganze Zeit am Boden stattgefunden hat, mit Ringen, Wrestling, war doch am Ende der Ringer, also der Curtis, erschöpfter als Volkov, was für mich eine Überraschung war. Und ich finde auch, dass Curtis Blaydes einfach zu wenig Schaden angerichtet hat am Boden. Für mich war das einfach zu wenig Aktion. Für mich sah das so aus, als hätte er teilweise einfach versucht, die Zeit rumzubringen, indem er Volkov am Boden festhält, festlegt. Und manchmal hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass Herb Dean vielleicht da doch ein bisschen mehr Druck macht und beide eher wieder aufstehen lässt. Es war für Volkov, glaube ich, auch schwierig, die Takedowns abzuwehren. Ich meine, Curtis Blaydes ist ein absoluter Rekordhalter drin. Und dann kommt noch der kleine Käfig hinzu. Da hat man halt auch nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Und die beiden sind ja körperlich allein schon sehr groß. Ich meine, wenn die ihre Flügel nach rechts, links ausstrecken, dann berühren die ja fast schon den Käfig. Also für Volkov eine schwere Ausgangssituation. Aber je länger der Kampf ging, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass Volkov immer stärker wird und Curtis Blaydes abbaut.
Absolut. Wir haben nach der zweiten Runde gesehen oder nach der dritten, dass Curtis Blaydes wirklich schwer atmen musste und ihm da ein bisschen die Puste gefehlt hat. Er hat zwar weitergemacht, klar, und der Kampf verlief halt genau so, wie man es eigentlich erwartet hat, aber es war dann doch sehr unspektakulär. Vor allem, weil ein Curtis Blaydes im Vorfeld gesagt hat, er plant nicht 5 Runden lang zu grappeln, sondern er wird ihn überrollen. Er wird ihn in der ersten Runde überrollen. Da hat er halt nicht gemacht im Endeffekt. Aber dementsprechend war das ein Arbeitssieg. Er hat getan, was er tun musste, aber auch nicht mehr. Und dementsprechend, ja, ne?
Ja, man hat schon gemerkt, so jemand wie Dana White, der schien mir ein bisschen angepisst. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast, aber der war da gar nicht gut drauf zu sprechen. Also dem hat das nicht zugesagt. Und die Frage ist halt, ja, wie soll es halt in dieser Gewichtsklasse weitergehen? Du hast ja immer mal gesagt, dass du Curtis Blaydes als zukünftigen Champion siehst. Aber wer will so einen Champion im Schwergewicht haben, der ja solche Kämpfe abliefert, die dann doch relativ unspektakulär sind? Da wünscht man sich dann doch eher so einen Ngannou, der halt einen ganz anderen Kampfstil hat. Da kracht es halt einfach. Also ich bin mal gespannt, wie das im Schwergewicht weitergeht. Also wirklich sehr interessant und eine sehr offene Gewichtsklasse, weil wir haben da nicht so viele Kämpfer, die in Frage kommen für die Spitze und für so einen Titelfight. Also ist ziemlich offen das Ganze, finde ich, weil DC und Stipe werden halt jetzt in naher Zukunft noch einmal kämpfen und ich bin mir sicher, egal ob DC gewinnt oder verliert, er wird danach aufhören. Das heißt, wir haben einen Athleten, der schon mal im Schwergewicht rausfällt. Und ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, dass Stipe noch so lange machen wird, oder?
Doch, aber ich will nochmal aufs Thema vorhin zurückkommen. Und zwar, naja, nur weil er jetzt so einen Arbeitssieg hatte, heißt das ja nicht, dass er kein guter Champion wäre. Ich meine, wir hätten ein totales Snooze-Fest, ja, zwischen Kamaru Usman und Tyron Woodley, was halt auch 5 Runden lang Grappling war.
Ja, aber
Mit
der
Kamaru
Kampf war
Usman oben.
schon spektakulärer als.
Ich fand, also, naja, klar, weil es um mehr ging, ne? Es hatte einfach eine andere Geschichte. Es war ein Tyron Woodley, der zu den Goats gehörte im Welterweight
Ja, aber ich
und in
finde,
dem
dass Usman
Kampf
da schon
dominiert
mehr
wurde.
gearbeitet hat und mehr gemacht hat und auch mehr Schaden angerichtet hat.
Aber ja, Usman hat ja auch gewonnen, aber Tyron Woodley hat ja nichts gemacht. Und im nächsten Kampf hat Usman dann abgeliefert gegen Colby Covington. Und naja, ich meine, wir haben auch im Lightweight mit Khabib einen Champion, der nicht für die spektakulärsten Fights bekannt ist, ne?
Richtig, wir haben
Sondern
letztendlich mit Khabib genau jemanden, der diesen eigentlich schon diesen Curtis Blades-Stil hat, nur halt perfektioniert. Aber Khabib hat dann doch die Fähigkeit, sehr oft halt auch den Kampf zu Ende zu bringen. Er versucht dann doch schon mal eher den Submission-Sieg zu bekommen. Und das vermisst man halt so ein bisschen bei Curtis Blades.
ja, ich denke, wir können Khabib und Curtis Blaydes auch nicht vergleichen, einfach weil Khabib viel, viel besser ist. Curtis Blaydes ist noch auf dem Weg dahin, so richtig, richtig gut zu werden. Dementsprechend,
Aber
ja.
schauen wir mal, du hast ja vollkommen recht, nur weil man mal einen Kampf jetzt nicht so optimal gemacht hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die komplette weitere Karriere so verlaufen muss. Denn aus jedem Kampf lernt man natürlich und er hat mit Sicherheit auch daraus gelernt, dass die letzten beiden Runden, die er da abgeliefert hat, vielleicht nicht so optimal waren und das vielleicht zum Ende hin auch noch hätte verrutschen können. Und so ein Kämpfer ist in einer stetigen Entwicklung. Und natürlich wird er, auch wenn er wieder stärkere Gegner hat, auch wieder stärker abliefern müssen. Und es bleibt auf alle Fälle spannend. Ja, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen und ich bin da ganz offen, was da irgendwann mal im Schwergewicht passieren wird.
Jawohl. Dann hatten wir im Co-Main Event Josh Emmett versus Shane Burgos. Super geiler Fight. Also wirklich brachialer Fight. Geile Szenen. Ja, eigentlich das wahre Main Event, wenn man so haben möchte. Wahrscheinlich der Fight, den Dana White lieber im Main Event gehabt hätte. Zumindest wenn man darüber nachdenkt, wie wohl der Kampf aussehen sollte. Wie hast du den Fight gesehen?
Ja, das war, also von der ersten bis zur letzten Minute war das wirklich ein Nehmen und Geben. Zwei Kämpfer auf Augenhöhe, ein sehr hart geführter Fight und es hat natürlich da jetzt mehr Spaß gemacht zuzugucken, weil halt insgesamt mehr Action war. Beide Kämpfer waren mehr auf Augenhöhe und die haben sich natürlich nichts geschenkt. Also das war echt schon eine geile Sache. Das hat schon Spaß gemacht zuzugucken. Ich war am Anfang ein bisschen geschockt, als ich gesehen habe, dass Josh Emmett da sich am Knie verletzt hat. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile in Erfahrung gebracht hast, was es für eine Verletzung ist, aber man ist wohl davon ausgegangen, dass sein Kreuzband gerissen ist. Finde ich ein bisschen schade, weil er hat jetzt einen tollen Sieg gehabt und er ist hochmotiviert und er möchte gern einen der Top-Kämpfer vor die Flinte bekommen. Und mit seinem Ranking hat er jetzt eigentlich die Möglichkeit, wirklich nach oben in die Spitze reinzukommen, gegebenenfalls auch einen Top-5-Kämpfer irgendwann mal zu bekommen. Mit der Knieverletzung jetzt, wenn es wirklich ein Kreuzbandriss ist, wird natürlich erstmal mindestens 6 Monate ausfallen. Das wäre natürlich bedauerlich für seine Karriere. Aber schade drum. Sympathischer Typ, haben beide gut abgeliefert. Josh Emmett hat sich zum Schluss durchgesetzt. Ich glaube, speziell die dritte Runde, wo er halt echt ein paar harte Treffer gelandet hat, wo es auch ein K.O.-Sieg hätte werden können.
Ja, absolut. Ich denke, besser beschreiben könnte man den Kampf jetzt nicht unbedingt. Dementsprechend, ja, wir hatten Raquel Pennington, die jetzt ein Fight gegen Amanda Nunes möchte. Ja, ich fand die anderen Kämpfe nicht wirklich
Das Problem
ja.
ist, ja, das Problem ist, wenn man sich Frauenkämpfe anschaut, man aber Kämpfe von Shevchenko, Amanda Nunes oder Joanna oder Weili Zheng gesehen hat, dann kommen einem alle anderen Frauenkämpfe, jetzt bitte nicht missverstehen, um Gottes Willen steinigt mich nicht dafür, aber alle anderen Frauenkämpfe kommen da einem so ein bisschen, naja, lasch vor, so ein bisschen low, so ein bisschen langweilig könnte man sagen, weil wir haben da vier, fünf Kämpferinnen, die sich so weit absetzen, dass halt alles, was danach kommt, wo du irgendwie das Gefühl hast, ja, pff, Ist zwar schön, haben wir jetzt beide gut gekämpft, aber nie diese Liga, die wir mit den aktuellen Champions bei den Frauen haben. Die sind halt einfach zu weit weg, eine Schewtschenko aber, oder eine Nunes. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und da kann so eine Pennington sich anstrengen und machen und tun, wie sie möchte. Die sehen halt einfach lahm aus gegen diese Top-Fighterinnen, die wir da haben. Und die vier fallen mir halt spontan ein.
Naja, lahm jetzt nicht unbedingt. Das klingt wieder so, naja, als ob man sie schlecht reden will. Es sind schon
Nein,
die
will ich
besten,
nicht. Die anderen sind einfach zu gut.
ja, eben, es sind schon die, auch eine Raquel Pennington gehört zu den besten Kämpferinnen der Welt. Nur geht es vielmehr darum, dass man diesen Kampf sieht und dann denkt man an eine Amanda Nunes, die zuletzt gegen Felicia Spencer gekämpft hat, und man fragt sich, würde diese Raquel Pennington gegen diese Amanda Nunes gewinnen und dann denkt man sich, nein, auf gar keinen Fall. Weißt du, wie ich meine?
Ja, es
Dass
ist genau der
man
Punkt. Es ist
einfach, wenn man zuletzt Kämpfe von diesen Top-Fightern gesehen hat, Shevchenko, Nunes und Co. und dann diese Kämpfe sieht, dann denkt man, okay, das ist ein riesengroßer Qualitätsunterschied.
genau das, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Man guckt sich das an, alles schön und gut, aber man ist fast schon ein bisschen enttäuscht, weil man halt diese Top-Fights gesehen hat, diese Top-Kämpferinnen, die meiner Meinung nach einfach auf einem absolut anderen Level sind.
Ja. Dann haben wir nächste Woche oder jetzt am Wochenende besser gesagt, eine UFC Fight Night mit einem Kämpfer, den ich schon wirklich vermisst habe. Und zwar im Main Event. Dan Hooker ist endlich wieder da. Nein, Spaß. Dan Hooker versus Dustin Poirier. Mann, darauf freue ich mich aber. Poiriers letzter Fight war ja der Titelkampf gegen Khabib. Seitdem hat er sich erholt, ja, auskuriert und jetzt ist er wieder da und will wieder Richtung Top-Contender.
Hat er nicht, glaube ich, auch irgendeine Operation gehabt? Hatte er nicht Hüftprobleme, irgendwas?
Ja, soweit ich weiß, wurde er operiert, ja.
Ich meine, da wäre irgendwas gewesen. Also er musste auch zwangsweise diese Pause einlegen. Ja, und jetzt hat er mit Dan Hooker einen Gegner, der definitiv nicht zu unterschätzen ist. Ich weiß, du hast in der Vergangenheit immer schon so Dan Hooker so ein bisschen abgewertet. Warst nicht ganz davon begeistert von ihm. Aber ich habe da immer schon so ein bisschen interveniert und habe dir gesagt, na, der kommt noch mal ganz weit hoch. Und jetzt hat er halt die große Chance. Wenn er einen Dustin Poirier schlägt, dann ja, kommt er in Titelnähe. Ich bin mal wirklich gespannt, weil die sind eigentlich vom Kampfstil her gar nicht so unterschiedlich, finde ich. Kann man schon ein bisschen vergleichen, oder?
Ja, ich meine, wenn wir Dan Hooker zuletzt gegen Paul Felder gesehen haben, es war ja auch eine Schlacht zwischen den beiden. Ja,
Ja,
das war ja
ja.
wirklich hart. Und naja, wenn es heißt, ich habe ihn ein bisschen herabgewertet, das nicht unbedingt, aber er hat sich sehr unsympathisch gemacht mit einigen Aussagen, auch vor dem Fight gegen Paul Felder. Und ich finde Trash Talk, naja, immer, du bist zu einem gewissen Grad witzig, beziehungsweise auch nicht von allen Kämpfern. Ne? Klingt jetzt vielleicht nach einer blöden Doppelmoral, aber bei manchen Kämpfern weiß ich halt nicht, wo fangen sie ihr Trash-Talk an und wo hören sie mit Beleidigung des Gegenüber auf, weißt du? Dementsprechend war ich da nicht der größte Fan, genauso wie ich kein großer Fan von Ngannou war, weil der einfach sehr, sehr respektlos war, auch Stipe gegenüber, aber er hat sich ja gebessert, ne? Und dementsprechend bin ich auch wieder ein Ngannou-Fan.
Aber hast du nicht auch an den kämpferischen Fähigkeiten von Hooker so ein bisschen gezweifelt?
Naja, die Frage ist, wenn wir die Kämpfe gesehen haben und klar, er hat jetzt zuletzt auch einige Kämpfe gehabt, auch ein Kämpfer entwickelt sich immer weiter. Ich persönlich, wenn ich an den Kampf jetzt denke, den wir sehen werden, ich denke nicht, dass Dan Hooker das Zeug dazu hat, Dustin Poirier zu besiegen. Wir müssen immer noch dran denken, Poirier ging, auch wenn es nur 3 Runden waren, immerhin 3 Runden gegen Khabib und sah in diesem Kampf besser aus als McGregor im Khabib-Fight, in meinen Augen.
Obwohl, da gehen die Meinungen schon auseinander. Ne? Viele meinen auch, dass Conor ja gar nicht so schlecht ausgesehen hätte. Aber ich muss dir recht geben, wenn man bedenkt, dass Dustin ihn ja wirklich auch in eine Submission-Position hatte und man fast das Gefühl hatte, er hätte das Ding gewinnen können. Auch wenn es ziemlich unrealistisch klingt, einen Khabib mit einem Würgegriff besiegen zu können. Aber das sah schon ziemlich gefährlich aus, oder?
Genau. Es gab auch diese eine Szene, wo man dachte, okay, Khabib steht gerade auf wackeligen Beinen und so weiter.
Genau, so ein bisschen Chicken Dance, so ganz leicht, ne?
Und das hat halt beim McGregor-Fight gefehlt. Da hatten wir einen McGregor, der fast zu Boden gefallen ist. Ne?
Ja, er hat eigentlich gegen Khabib einen wirklich guten Kampf gemacht. Für mich war es dann auf einmal auch überraschend schnell wieder zu Ende. Spricht jetzt für die Qualität von Khabib, aber Dustin sah gut aus in dem Kampf. Auch körperlich sehr gut trainiert, schien auch konditionsstark etc. Es ist halt jetzt mal interessant zu sehen, wie er aus dieser OP, dieser Verletzungssache rausgekommen ist. Aber letztlich denke ich, dass er als Favorit gegen Hooker in den Kampf geht. Aber ich sage dir jetzt eins, ich werde so mutig sein und werde auf einen Sieg für Hooker tippen.
Ja, ist immer schwierig. Wenn ich an den vorletzten Kampf von Poirier denke, das war der Fight gegen Max Holloway, dann denke ich natürlich an eine unfassbar gute Leistung. Also was Poirier da gegen Holloway gezeigt hat, war unfassbar gut. Und ich
Ja.
denke, der Kampf gegen Dan Hooker wird eher so aussehen oder so verlaufen wie der Holloway-Fight statt wie der Khabib-Fight. Dan Hooker ist keiner, der viel grappelt.
Nee, er wird den Kampf im Stand suchen, das denke ich mir auch. Und da ist halt die Frage, ob er so viel Power hat in seinen Schlägen wie ein Dustin Poirier. Auf der anderen Seite, Hooker, ich meine, netter Fun Fact. Man halte sich das vor Augen, der hat Gilbert Burns K.O. geschlagen. Und Gilbert Burns, wer es nicht weiß, der kämpft jetzt in naher Zukunft gegen Kamaru Usman um den Titel.
Jawohl, in sehr naher Zukunft. Ist meine ich sogar das nächste Event, ne? Wenn das jetzt vorbei ist, sehen wir als nächstes UFC 251, oder?
Kann gut möglich sein. Ich will mich jetzt nicht festlegen. War da nicht noch eine Fight Night dazwischen?
Nee, ich meine.
So, für den Faktencheck bist du immer zuständig. Da kennst du dich
Ja,
besser aus als ich.
ich kann mal nachschauen. Aber gut, auf der anderen Seite könnte ich ja auch ein Fun Fact reinbringen, und zwar wurde Dan Hooker. Warte mal, wie komme ich jetzt eigentlich drauf, dass er einen Fight gegenüber Gaethje hatte? Egal. Naja, da hatte ich wohl einen
Nee,
kleinen.
hatte er nicht.
Nee.
Dustin Poirier hat den Kampf
Ja,
gegen
ja,
Gaethje,
ja,
oder?
ja, ja. Ja, genau. Poirier hat Gaethje frühzeitig gefinisht. Aber ich wollte jetzt
Auch
diese
eine
M.
krasse Nummer wieder, ne? Also das
Ja,
ist
ganz klar.
spannend, spannend.
Na, ich wollte jetzt diese klassische MMA-Mathematik anbringen, ne? Ich
Ja,
dachte
eigentlich
aus.
nie, die nie funktioniert.
Eben, aber ich dachte aus irgendeinem Grund, Gaethje hätte schon mal den Hooker gefinisht, aber nein.
Nee, die haben noch
Barbosa.
nicht gegeneinander gekämpft.
Barbosa hat
Edson
sogar.
Barbosa, der
Ja.
hat gegen Hooker gewonnen, meine ich.
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Hooker hat gegen Barbosa verloren.
Genau. Ja. Ich denke mir einfach, die letzten Gegner von Dan Hooker waren, okay, Paul Felder, El Aya Quinta und James Vick. Und Poirier kämpfte zuletzt nun mal gegen Khabib, Max Holloway, Eddie Alvarez, Justin Gaethje.
Das ist natürlich eine andere
Also,
Hausnummer nochmal, ne?
eben, vor allem alles, mal abgesehen von Khabib, wahnsinnig starke Striker, die auch im Stand kämpfen.
Ja.
Und gegen Khabib hat er sich auch bewiesen. Khabib, ganz klar, Wrestler, ging zu Boden. Aber selbst da hat er es halt immerhin bis zur dritten Runde geschafft. Ne?
Ja, wie gesagt, hat einen super Kampf gemacht. Also man hat zweimal, wie gesagt, zumindest kurz das Gefühl gehabt, das Ding kann Khabib jetzt verlieren. Wir hatten es ja eben
Genau.
angesprochen. Einmal im Stand und einmal am Boden, wo es wirklich spannend war. Also Dustin Poirier ist auf alle Fälle Top-Kämpfer, auf keinen Fall zu unterschätzen. Aber allein aus unserer Diskussion heraus merkt man ja schon, was das für eine spannende Auseinandersetzung am Wochenende ist.
Eben. Geiler Fight, der auch viel entscheiden wird. Wer weiß, vielleicht
Ja, absolut.
kämpft der Sieger ja gegen den zurückgetretenen Conor McGregor. Realistisch wäre das allemal.
Ja, da eröffnen sich neue Wege. Da geht gleich die eine oder andere Tür auf für einen Hooker oder einen Dustin Poirier. Das ist sehr spannend. Also man muss den Kampf unbedingt sehen am Wochenende. Ich freue mich riesig drauf. weil ich mir auch sicher bin, die beiden werden abliefern. Das sind keine Kneifer, die gehen nach vorne, die wollen es wissen. Die haben in ihren vergangenen Kämpfen immer abgeliefert und deswegen, das kann eine richtige Schlacht werden.
Jawohl. Ja, dann haben wir noch Mickey Gall versus Mike Perry.
Tja,
Ja.
wollen wir dazu sagen? Also ich,
Ja,
so
ist.
mittlerweile habe ich so ein bisschen die Schnauze voll von Mike Perry.
Ja, Mike Perry ist halt Mike Perry im Endeffekt. Der hat sein Coaching-Team quasi gefeuert, ja. Nur seine Frau wird mit ihm in der Ecke sein. Das.
Kann nicht
Ja,
funktionieren.
ja. Naja. Toller Fight, Mickey Gall. Kennen die meisten wahrscheinlich noch vom Fight gegen CM Punk.
Und gegen Sash Northcutt.
Genau, Sage Northcutt. Und ansonsten war es das auch schon mit dem Event, würde ich sagen.
Ja, da sind noch ein, zwei andere ganz interessante Kämpfe, aber das dürfte den meisten Zuhörern jetzt nichts sagen. Ich bin schon auf den Kampf gespannt, weil Mike Perry halt wie immer eine große Fresse hat. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie gucke ich mir dann doch gerne an. Ja, und was können wir von Mickey erwarten? Der hat auch so einen durchwachsenen, mal gewinnt er, mal verliert er, immer schön im Wechsel. Verloren hat er auch schon gegen Thiago Sanchez. Ja, man muss halt mal gucken. Großer, schlaksiger Typ. Der ist so groß wie ich, der ist 1,88, aber wiegt nur 77 Kilo. Also ungefähr 50 Kilo weniger als ich. Also Wahnsinn. Aber gut, der presst sich natürlich dann auch rein in die Gewichtsklasse. Der ist also auch eine ganze Ecke größer als Mike Perry. Der hat also Reichweitenvorteile. Ich bin mal gespannt, ob er dem Druck standhalten kann, weil da hat er auch bei Thiago Sanchez Probleme gehabt. Der ist ja auch intensiv nach vorne gegangen. Das wird Mike Perry auch machen. Aber ja, ich denke fast, Mike Perry wird wieder verlieren.
Ja, danach haben wir UFC 251. Dann haben wir eine UFC Fight Night und dann haben wir eigentlich ein relativ geiles Event, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben am 19. Juli, ne, eine Fight Night. Mit einmal im Main Event Figueiredo, was ist Joseph Benavides?
Ist es ein Titelkampf?
Jawohl. Die UFC hat tatsächlich Benavides nochmal die Möglichkeit gegeben. Um den
Einer von den
Titel.
wenigen, die Cejudo geschlagen haben, oder?
Genau, wurde aber, weil Figueiredo im ersten Fight das Gewicht nicht gemacht hat oder geschafft hat, besser gesagt, war es nur auf Benavides seiner Seite ein Titelfight. Das heißt, hätte Benavides gewonnen, wäre er Champion geworden und Figueiredo bei einem Sieg eben nicht. Figueiredo hat Joseph Benavides ausgenockt. Wurde
Das ist
aber
mal gut.
kein Champion und jetzt gibt es scheinbar den zweiten Fight. Und im Co-Main-Event von der Fight Night haben wir Jack Hermansson versus Calvin Gastelum. Das ist ein Fight, auf den ich mich freue.
Wow, und das ist ein Co-Main-Event nur bei einer Fight Night, wobei das
Ja.
eigentlich ein Hammerkampf ist.
Ein geiler
Gastelum,
Fight.
ja, auch ein mega spannendes Ding.
Ja. Ja. Ich würde
Ja,
sagen.
Dana White hat ja auch für den August absolute Top-Events angekündigt. Ich bin mal gespannt, was sie da noch aus dem Hut zaubern.
Ja, absolut, absolut.
Also er hat gesagt, wir können uns mega freuen auf den August. Das wäre ein super Kampfmonat mit absoluten Top-Kämpfen. Ich bin mal gespannt, wann sie die bekannt geben und was da alles so passieren wird. Ist im August eigentlich auch der Stipe-Kampf? Gegen
Ja.
DC, wann war denn der
Ja,
angesetzt? Auch im
auch im
August, ne?
August, ja klar.
Ne, da haben wir schon ein Event, der auf alle Fälle herausragend sein wird. Vielleicht der Event des Jahres. Abwarten.
Boah, das ist sehr gewagt. Also im September soll ja Khabib kämpfen. Khabib vs. Gaethje. Ich denke mal
Ja, aber
da.
Stipe gegen DC, das ist schon eine Hausnummer. Das ist der dritte Kampf von den beiden. Und ich dachte
Ja.
gerade für dich wäre das der Kampf des Jahres.
Ja. Naja, wir müssen mal abwarten. Stipe will nicht in diesem kleinen Käfig kämpfen. Nachvollziehbarerweise, ne?
Kann ich verstehen. Klar, wenn
Deshalb.
ich gegen so einen starken Ringer komme wie
Ja, eben.
DC, wir haben es ja gesehen jetzt bei Curtis Blaydes gegen Volkov, wie schwierig das ist, in so einem kleinen Käfig eine Takedown-Defense aufzubauen. Du hast nicht viele Schritte, du bist ruckzuck am Limit, am Rand vom Käfig und da ist es schon schwierig, gerade gegen DC, der liebt das ja. Der kann Druck ausüben, der kann dich werfen, der kann dich heben, der hat unheimlich viel Power. Kann ich verstehen, dass der nicht in dem kleinen Käfig kämpfen möchte. Wobei wir ja noch gar nicht wissen, ob auf dieser Fight-Insel, dieser Kampfinsel, der Käfig auch so klein ist. Da bin ich mal gespannt.
Ich denke nicht. Ich denke nicht.
Weil wir haben ja diesen kleinen Käfig nur in Vegas, in dem Trainingscenter von der UFC. Und in Abu Dhabi kann das schon wieder vom Käfig her ganz anders aussehen.
Ja.
Hast du eigentlich eine Info darüber, ob die auf der Insel mit Zuschauern kämpfen? Weil ich habe
Nee,
jetzt irgend so ein Video gesehen, wo die Zuschauerränge aufgebaut haben.
ich denke mal nicht.
Sicher?
Keine Ahnung. Naja, also dort auf dieser Insel in einem gewissen Radius, ja, mit Hotels und Co. dürfen nur Mitarbeiter sein von der UFC und eben von Yas Island. Also, ne, einfach damit die Infrastruktur läuft, ne? Aber ansonsten abgeriegelt. UFC only.
Also da bin ich echt mal gespannt, auch wie das Ganze von der UFC aufgezogen wird, etc. Allein der Event mit drei Titelkämpfen ist natürlich schon mal die Oberhammer-Geschichte.
Ja.
Aber dann auch das Ganze drumherum, etc. Ich denke schon,
Ja,
da werden wir was ganz Neues erleben.
das ist ja kein, also, das ist ja keine tropische Insel, ne, sondern das ist einfach eine Insel in Abu Dhabi mit Abstand zum Festland von ungefähr, also von den Bildern her zu schätzen, 100
Kann man
Meter
spucken.
oder so. Ja,
Ich
eben.
weiß gar nicht, ob die nicht sogar künstlich angelegt ist, diese Insel.
Weiß ich nicht. Schaut einfach
Weil
mal
die.
nach Yas Island bei Google, YAS, Leerzeichen Island, dann seht ihr schon, ne? Klar, geiler Marketing-Move von der UFC, gar keine Frage. Aber, oder hier haben wir es auch bei Google Maps. Ne? Also ja, das ist jetzt, ne? Also ist zwar eine Insel, aber
Aber nah angebunden ans Festland.
ja, genau. Jetzt keine tropische Insel, wo Dana White dann aus dem Helikopter mit dem Seil runter
Genau, und die
slidet.
Kämpfer mit Fallschirm abspringen müssen
Ja,
und nur tief landen.
genau. Genau. Genau, mit dem U-Boot, ne?
Ja, weil am Anfang kannst du dich daran erinnern, als wir das erste Mal so drüber gesprochen haben.
Na klar,
Ja, wir
das.
wollen ja auf der Insel landen und gibt es da ein extra Hotel und etc. Das wurde ja absolut spekuliert, als wäre es so eine einsame Insel irgendwo im Pazifik oder weiß der Teufel was.
Ja, so hat es ja auch Dana White formuliert. Er hat ja gesagt, wir
Ja.
bauen die Infrastruktur, wir hauen da Hotels hin und so
Ja, ja,
weiter.
ja. Ich
Aber
dachte, ja, das war ja,
das
da hat er
gab
ja
es ja da schon, ne? Dana
richtig,
White
sagt
hat
Letterniese schon alles da.
ja eben, Dana White hat ja jetzt Yas Island nicht erbaut in den letzten 2 Monaten, ne? Sondern.
Aber am Anfang hat sich so angehört, dass alle gedacht haben, wie, und er so, ja, wir fangen jetzt an, die Infrastruktur da aufzubauen und dies und das, Ananas, ne? Und ich dachte, Alter, was geht denn da ab? Ne?
Ja, im
Dann haben wir die
Endeffekt.
ersten schon gemeckert, ja, für die Insel geben die so viel Geld aus und für uns Kämpfer haben sie aber keine Kröten übrig und.
Ja, genau. Und die Leute haben schon gemunkelt, was für eine Insel wird's, weil der Inhaber der UFC ist ja auch eine sehr große Firma. Und dann kamen da die verschiedensten Bilder von verschiedensten Promis und ihren
Ja,
Inseln
ja,
und die da
ja,
irgendwie
ja, ja.
verbunden sind. Ganz komisch, ne? Aber ja, ich würde sagen, über die Fight Island sprechen wir übernächste Woche. Oder in 3 Wochen, je nachdem, wann UFC 251 genau ist. Und damit würde ich die Episode auch beenden.
Ja, freuen wir
Matthias?
uns auf das Wochenende, was jetzt kommt. Tolle Kämpfe. Auch die anderen Kämpfe auf der Karte sind gar nicht so schlecht. Da sind ein paar gute Jungs dabei. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich werde es mir definitiv anschauen. Ich gucke mir, glaube ich, ziemlich jeden Kampf an. Deswegen wird auch das passieren. Also freuen wir uns drauf und dann, ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht jetzt noch abschließend von dir. Wer gewinnt denn jetzt? Hooker oder Dustin Poirier? Damit ich
Eindeutig
mich schon mal
Pori.
seelisch und moralisch darauf einstellen kann.
Eindeutig Pori.
Und bei Mikey gegen Mickey.
Mike Perry, weil Mike Perry.
Okay, dann tippe ich mal auf die beiden anderen, damit wir übrigens ein bisschen Spannung drin haben. Also ich sage, Hooker gewinnt und ich sage, Mikey gewinnt gegen Mickey.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das. Das war auch ein gutes Schlusswort. Ich danke euch
Jo.
fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Hören uns, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt gesund, ciao.